Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast mit Quick and Dirty bei meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Quick and Dirty nach dem Auswärtsspiel in Elversberg. Die Roten spielen unentschieden. 2:2 geht das Spiel aus, damit schon mal herzliche Grüße an John, der hat das nämlich genauso getippt, als einziger von uns. Und ja, hier ist das Quick and Dirty vom Vorwärts nach Weit Podcast. Wir sprechen wie immer direkt nach dem Spiel miteinander. Und ja, heute darf ich mal wieder den André begrüßen, der im Urlaub war und den ich schon ganz doll vermisst habe. Hallo André.
Oh, ich dich auch, Olaf, ich dich auch. Ja, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen zu einem der wohl verrücktesten Spiele der letzten Zeit. Ich bin sehr gespannt, auf welches Fazit wir kommen. Ich kann ganz, ganz viel Negatives aufzählen. Ich kann ganz, ganz viel Positives aufzählen. Zwischendrin war ich mir sicher, wir haben 2 Punkte verloren. Am Ende bin ich mir sicher, wir haben 1 Punkt gewonnen. Es ist ein verrücktes Spiel. Lass uns mal reingehen.
Ja, gucken wir mal. Ja, und über wen ich mich auch noch freue und darüber freue ich mich, oder über ihn freue ich mich ganz besonders. Er ist nämlich erstens zum ersten Mal hier im Quick and Dirty tatsächlich, weil er sonst eigentlich nie kann. Und er hat aber in Braunschweig alles gegeben und musste danach sich erstmal auskurieren und ist aber halbwegs wieder bei Stimme. Hallo Luca, grüß dich.
Howard Nielsen! Ach nee.
der ist heute krank geworden. Genau.
Der ist leider nicht dabei gewesen. Das hat mich auch sehr enttäuscht. Ja, Luca, hallo.
Schön, dass du da Abend. Bist. Ja, guten Abend. Ich freue mich, das erste Mal meine Quick and Dirty Premiere feiern zu können, auch wenn ich mich gerade dann doch noch sehr zusammenreißen muss aufgrund dieses Spiels. Aber
ja, das schauen wir doch mal. Das
was soll ich sagen?
Drüber. Genau, da sprechen wir drüber. Ja, mit breiter Brust sind die Roten nach Elversberg gefahren, dachte man, war vielleicht auch so. Zwangsläufige Änderung in der Startelf gab es genau eine. Das war, dass Tomiak ja leider gesperrt, oder vielleicht auch nicht leider. André wird wahrscheinlich sich freuen, dass Tomiak nicht dabei sein konnte. Wobei man jetzt im Nachhinein sagen musste, vielleicht wäre es doch ganz gut gewesen, wenn wenigstens er noch fit gewesen wäre, weil die Innenverteidigung war dann bestückt mit Allgeier, mit Nawrocki und mit Gita. Und ich fand durchaus, dass beide Mannschaften so gespielt haben zu Anfang, wie ich mir das eigentlich auch erwartet hatte. Beide Mannschaften relativ hoch gepresst. Elversberg hatten wir gehofft, dass sie ein bisschen schwere Beine haben. Gut, das hätte man dann auch erst im Laufe des Spiels vielleicht sehen können, weiß ich nicht. Aber so passiert ist eigentlich dann erstmal relativ wenig. Man hat sich da so ein bisschen neutralisierend abgetastet.
Das finde ich nicht, Olaf. Nee, hat mich schon bei dem Sky-Reporter da aufgeregt, dass er das gesagt hat. Das ist doch Quatsch. Beide Mannschaften haben übrigens über die 95 Minuten, haben beide Mannschaften ihre Stärken konsequent die ganze Zeit ausgespielt. Da war kein Abtasten. Nur sie haben sich quasi neutralisiert, aber das finde ich so anders. Okay. Abtasten ist so vorsichtig, mal gucken, was der andere macht. Haben beide nicht. Beide haben versucht, ihre Stärken auf den Platz zu bringen, haben das über 95 Minuten konstant durchgezogen. Und das ist einer der Punkte, wo ich sagen muss, starkes Spiel von Hannover, auch von Elversberg, aber starkes Spiel von Hannover 96. Das ist eines der positiven Dinge, würde ich sagen. Da war ich echt begeistert. Und ein Satz noch zu Tomiak. Ich war froh, als er die 5. gelbe Karte bekommen hat. Für mich braucht er gar nicht spielen. Dummheit nur, dass ich blank verletzt hat. Damit konnte aber keiner rechnen. Jedoch Gita für mich heute der unumstrittene Abwehrchef mit 95 Minuten top solider Leistung. Großes Lob an Gita schon jetzt.
Ja, an ihm hat es nicht gelegen. Luca, wie hast du so die ersten 20, 30 Minuten gesehen bis, ich sag mal die ersten 20 Minuten, weil dann mussten wir ja schon einen ersten Rückschlag hinnehmen.
Ehrlicherweise habe ich gar nicht so große Erinnerung daran. Ich vergesse sehr schnell in so einem Spiel, weil ich dann doch immer so emotional geladen bin. Aber wenn ich es mir jetzt nochmal so vor Augen rufe, muss ich tatsächlich sagen, ich stimme André irgendwo zu, weil ich weiß noch, dass ich kurzzeitig den Gedanken hatte, wow, also ich meine, Ferdi hat es ja in der Sendung vor dem Spiel schon rausgearbeitet und ich dachte mir auch so, wow, Elversberg beherrscht es wirklich, ein Spiel teilweise zu kontrollieren. Weil wir haben es ja probiert. Wir haben versucht, einen tiefen Spielaufbau zu machen mit Nahuel Noll. Ich finde, deutlich mehr eingebunden als auch in den letzten Spielen noch. Also ich fand, wir haben es heute sehr auf die Spitze getrieben, auch schon zu Beginn. Und Elversberg war wirklich perfekt drauf eingestellt und hat uns ja neutralisiert. Wir aber Elversberg auch, bis dann Maurice Neubauer sich leider an den Oberschenkel fasste und wir das erste Wechselfenster benutzen mussten, was ja von Christian Tietz immer so gerne genutzt wird.
Ja, ich glaube, das wollte er heute vielleicht nicht so gerne machen. Du hast es angesprochen. Ich habe mich auch in den ersten 20 Minuten durchaus oder später tatsächlich auch noch gefragt, wie Elversberg tatsächlich die letzten beiden Spiele verlieren konnte, weil so wie sie gespielt haben, weiß ich nicht, wie Bielefeld das gewinnen konnte. Und vor allen Dingen auch jetzt wie Dienstag haben sie, glaube ich, gespielt im DFB-Pokal, aber auch gegen Zweitligisten, gegen Hertha, relativ deutlich verloren. Ja, du sprichst es an, Maurice Neubauer, eigentlich ja unsere Bank auf der linken Seite, saß irgendwann auf dem Feld, hat sich an den Oberschenkel, an den linken unten gefasst und musste dann rausgehen. Und dann kam Kolja Odende. Da habe ich gedacht, oh weia, jetzt entsteht wieder Unordnung, jetzt ist wieder irgendwas, jetzt läuft es wieder schief. Und ja, es lief dann auch schief, denn 2 Minuten später, obwohl eigentlich tatsächlich 96 bis dahin, fand ich, dann so ein bisschen besser war, zumindest tatsächlich eine Chance hatte in der 16. durch Kellmann, der nach einem wunderbaren Steckpass von Aseko tatsächlich den Ball an den linken Pfosten, an den langen Pfosten schießt. Ja, in der 22. haben einige Leute geschlafen und es kommt zu einer Flanke und von uns aus gesehen von der linken Seite und in der Mitte ist Lukas Petkoff und köpft relativ unbehindert über Noll hinweg ins Tor und es steht 1-0 für Elversberg. André, da warst du wahrscheinlich ein bisschen bedient von unserer Abwehr, oder?
Ja, aber ganz kurz noch ein Satz dazu vorweg. Seit Spieltag 1 haben wir es im Gefühl, seit Spieltag 3 wissen wir, es dürfen sich 2 Spieler bei Hannover 96 bitte nicht verletzen. Der eine Spieler ist Pichler, der andere Spieler ist Neubauer. Weil das 2 Spieler sind, die wir überhaupt nicht 1-1 ersetzen können mit dem, was sie im System spielen. Also da war ich bedient. Da hat noch gar kein Petkoff da ein Tor geschossen. So, da war ich schon bedient. Aber das passiert halt. Ich meine, Gott, da kann ja keiner was dafür. Oberschenkelzerrung oder was da ist. Hoffentlich nur was Leichtes und nichts Längerfristiges. Egal, so. Jetzt kommt Uden rein. Es ist Unordnung. Und du sagst, ja, die Abwehr nicht zufrieden. Ja gut, Uden verliert den Zweikampf. Kann passieren, muss nicht passieren.
Aber ganz kurz, maximal unglücklich, ne? Gewinnt Uden nicht quasi den Zweikampf und der Abpraller springt ihm dann durch die Beine so? Das ist super unglücklich, ehrlicherweise.
Ja, deswegen sage ich ja, kann passieren, muss nicht passieren, ne? Dann der Aalgeier rückt aus meiner Sicht nicht raus, weil er nicht genau weiß, was jetzt kommt. Er rückt nicht raus. Er könnte sozusagen den Flankenden unter Druck setzen, indem er 3-4 Schritte hinmacht. Aber was natürlich gar nicht passieren darf, ist, selbst wenn die Flanke kommt, nochmal, kann man vielleicht verhindern oder zumindest unter Druck setzen. Aber Navrocki muss den Raum verteidigen. Er sieht da vor ihm, ist viel grüne Wiese. Er sieht den gegnerischen Spieler anlaufen und er geht halt nicht hin zum Ball. Und das ist mir heute an einigen Stellen aufgefallen, dass wir ab und an mal Phasen drin haben, wo wir nicht aktiv zum Ball gehen. Nicht nur bei hohen Bällen, auch bei flachen Bällen. Zu Roche komme ich später nochmal ausführlich. Und dann der Kopfball wirkte jetzt auch nicht so richtig gewollt. Also das war auch so ein Ding. Es ist viel, viel, viel Gutes zusammengelaufen für Elversberg, dass der am Ende drin ist.
Ja, selbstverständlich. Nichtsdestotrotz unglücklich gelaufen. Auch durch unsere eigenen Fehler liegen wir dann hinten, obwohl wir uns eigentlich ein bisschen, ein bisschen aus der anfänglichen Ratlosigkeit ein bisschen befreit hatten.
Ja, und du hast die Kehlmann-Chance angesprochen. Ja. Wir hatten vorher noch eine riesengroße Chance.
Genau.
Aus meiner Sicht 2 dicke Chancen für ein Auswärtsteam. Du kannst in dem Moment schon 1-0 in Elversberg führen, gehst jetzt 1-0 in Rückstand. Und ich dachte mir, scheiße. Also wirklich, das hätte echt nicht sein müssen. Aber wir reagieren sehr gut, finde ich.
Ja, durchaus, ja. Wobei Elversberg danach durchaus auch noch, Chancen hatte. Zumindest eine. Der Petkoff darf nämlich gleich nochmal so von der Strafraumgrenze mehr oder weniger schießen. Der Ball flattert ein bisschen und da zeichnet sich Noll das erste Mal aus. Das war, wie gesagt, das erste Mal. Es war auch nicht das einzige Mal heute. Also Noll, möchte ich jetzt vielleicht auch nochmal schon mal sagen, fand ich heute tatsächlich wirklich einen durchaus starken Rückhalt. Ich sehe nickende Köpfe, genau. Ja, aber nichtsdestotrotz berappeln wir uns und haben in der 41. eine Chance. Das ist ja das, was du, glaube ich, Andrea, vorhin schon mal angesprochen hast, wo Kolja Udenec zweimal tatsächlich also relativ nah am Tor zum Schuss kommt, aber es leider nicht schafft, den Ball da unterzubringen. Aber es gab dann eine Ecke für uns und da entsteht ja fast so ein bisschen so eine Kopie von dem Tor, von dem ersten Tor, glaube ich, letzte Woche war es, von Kellmann. Flanke von, also die Ecke wird erstmal geklärt, aber dann steckt tatsächlich, ich glaube, es war sogar Allgeier, der links durchsteckt. Udenne bringt die Flanke von der linken Seite rein und ja, wer köpft aufs Tor? Unsere, ja, ich habe geschrieben im WhatsApp Lebensversicherung, das fand Tobi ein bisschen übertrieben, aber unser 15-plus-Tore-Mann, André, der Benji, der Kellmann. Wobei, ja, da war auch ein bisschen Glück dabei, ne, muss man sagen.
Ja, gut, was heißt Glück dabei? Er kriegt es halt nicht angerechnet, weil der Torwart wirklich gut hält. Der hat dann halt den Pech, dass er da seinem Abwehrspieler da den Rücken abklatscht und dann geht der Ball rein. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn, also ich meine, so geht Fußball nicht, das weiß ich wohl auch, aber wenn du die Kehlmann-Chance wo an den Pfosten schießt und diese Chance zusammenrechnest, finde ich, ist ein Tor hoch verdient. Ja, so. Ganz einfach. Können zwei Tore sein, können kein Tor sein. Einigen wir uns auf ein Tor. Aber nochmal ganz kurz, du gehst da drüber hinweg hier wie keine Ahnung, also als ob du schon der Anwalt vom Udenn bist. Das geht nicht, dass du hier erzählst, was er für tolle Flanken macht. An die Stelle müssen wir ran. Wenn du 1-0 zurückliegst in Elversberg und wenn du um den Aufstieg mitspielen willst, am Ende steht's, weil wir das Ergebnis kennen, 2-2, nichts passiert. Aber der Udenn muss dieses Ding machen, irgendwann 42., 43. Minute. Den ersten Schuss, dass der Torhüter den noch hält, okay. Aber den zweiten Schuss, den darfst du nicht so überhastet als Profisportler übers Tor schießen. Da musst du mehr Ruhe haben. Du weißt, der Abpraller kann kommen. Du musst darauf vorbereitet sein. Und das hatten wir in einigen Situationen übrigens nicht, dass wir irgendwie im Kopf nicht vorbereitet waren auf die nächste Situation. Und das hat Elversberg eiskalt ausgenutzt. Kommen wir beim zweiten Tor von Elversberg sicherlich auch nochmal drauf. Aber Udenn, also den darf er schon machen, dass er danach mit der tollen Flanke und es steht an 1, wir gehen in die Halbzeit, dann ist nichts passiert, okay. Aber wenn wir das Spiel heute verlieren, wäre das eine Schlüsselaktion gewesen.
Ja. Ja, Luca, bitte.
Also, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte, ich glaube, es war vorm Derby mal in unserer WhatsApp-Gruppe eine kleine Diskussion bezüglich dessen, dass wir schon irgendwo selber dran schuld sind, dass es nicht läuft, dass wir aber auch irgendwo eine gewisse Menge Spielpech haben. Also nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und ich habe mir in dieser Phase wirklich schon wieder gedacht, Matsudas Schuss, der vom einen Verteidiger an den anderen springt, der können auch mal abgefälscht reingehen. Ja. Udennes Schuss, der drüber geht, gut, das ist eigenes Unvermögen, klar. Aber ich habe wirklich so nach dieser Chance von Udenn gedacht und dann war es ja auch schon kurz vor der Halbzeit, okay, das wird jetzt wieder so ein Spiel, die haben zwei Schüsse in der ersten Halbzeit, machen daraus ein Tor und dann liegen wir zur Halbzeit hinten und dürfen uns in der zweiten Halbzeit dagegen bäumen. Und ich hatte wirklich schon, ja, die negativsten Gedanken, weil mein Gedanke vor dem Spiel war so ein bisschen, wer das 1-0 schießt, wird in diesem Spiel, wo es dann sehr viel um Kontrolle geht, schon den Vorteil haben, weil das für mich auch der Grund ist, wieso Elversberg die letzten Spiele verloren hat, weil sie da nicht geführt haben. Und dann kannst du schwierig, also du kannst dann schon Spielkontrolle haben, aber du musst dann halt auch anlaufen und kannst ausgekontert werden. Und meine große Angst war wirklich, dass Elversberg in Führung geht und sich dann in der Halbzeit eventuell nochmal sammelt und dann so die letzten Kraftreserven nach der englischen Woche, ja, sammelt. Und dass wir da dann vor der Halbzeit noch den Ausgleich gemacht haben, war wirklich unfassbar wichtig. Und da muss ich sagen, hatten wir dann auch irgendwo etwas Glück. Auch wenn es gut gemacht ist, aber es ist ja im Endeffekt ein Eigentor. Übrigens das zweite von Le Joncourt, seitdem ich ihn bei Kickbase habe.
Das finde ich super. Eigentor, ja, okay, gut, ein bisschen Glück. In dieser konkreten Situation, ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ist natürlich schon auch eine echte Problematik. Der Aseko, der aus, ich sag mal, 15, 16, 17 Metern frei zum Schuss kommt und den Ball nicht aufs Tor kriegt. Matsuda, hast du ja eben auch gerade die Situation angesprochen, auch der muss den Ball aufs Tor eigentlich kriegen aus der Situation. Udenn haben wir auch gesprochen. Und wenn du gegen eine Top-Mannschaft, ist Elversberg halt, ob wir das wollen oder nicht, wenn du gegen eine Top-Mannschaft auswärts so viel liegen lässt, ja, Das ist eigentlich nicht ausreichend, um was mitzunehmen. Und trotzdem, und jetzt das Positive, aber trotzdem, Hannover läuft weiter an. Hannover versucht es weiter, arbeitet sich weiter Chancen raus. Und wenn wir dann auch mal ein glückliches Tor machen, kann ich damit leben. Du auch, Luca, weiß ich. Aber ich finde tatsächlich, das ist auch eine Qualität. Eine Nicht-Qualität ist, dass wir so viel liegen lassen, aber eine Qualität ist, dass wir immer weiter Chancen rausspielen. Und das, muss man sagen, zieht sich auch durch die Saison und das ist eine sehr, sehr positive Eigenschaft der Mannschaft.
Ich fand sogar, dass das 1:1, also ich fand das 1:1 zur Halbzeit, fand ich durchaus okay, aber wenn man sich so die Spielanteile und vielleicht auch die Chancen anschaut, die Torschüsse und so, wir haben ja auch zwischendurch mal über den XG gesprochen, dann hätte man mit ein bisschen mehr Glück sogar eigentlich zur Halbzeit führen können. Nun gut, war nicht der Fall. Es gab bei uns keine Wechsel. Das ist ja auch mal ungewöhnlich, wobei, wie gesagt, einen Wechsel hatten wir ja auch schon in der ersten Halbzeit zwangsläufig. Von daher, ich wüsste jetzt auch nicht, hätte man da irgendjemanden schon rausnehmen müssen? Ich meine nicht. So ging es eigentlich, also gewechselt wurde nur auf Elversberger Seite. Dort kam nämlich tatsächlich der hochgelobte Torjäger Ebnu Talib. Ja, so, dann ist es richtig. Ja, ich muss das lernen. Der zwar auch gleich ein bisschen Wirbel gemacht hat, aber dieser Wirbel war auch, glaube ich, relativ schnell wieder vorbei. Wir hatten dann tatsächlich auch noch einen Freistoß von Leopold, der, so viel zum Thema Glück oder Pech, der an die Latte fliegt. Ja, André zuckt
aber schon. Aber auch da, oder ja. Auch da. Natürlich geht er an die Latte und ist knapp und alle machen hui. Aber wir haben in dieser Saison schon, keine Ahnung, 5, 6 Freistöße aus wirklich 16, 17 Metern gehabt, ja. Und jetzt war der an der Latte. Jetzt ist es natürlich an dem Punkt schwierig für mich zu kritisieren, aber die Dinger müssen halt irgendwann auch mal aufs Tor und irgendwann auch mal ins Tor. Das ist auch echt ein Ding. Also, jetzt hat er an die Latte geschossen, war ja wirklich knapp. Das sieht natürlich blöd aus, wenn ich ihn da jetzt kritisiere. Für diesen Schuss würde ich ihn ja auch nicht kritisieren. Aber in solchen Spielen, wo es echt spitz auf Knopf steht, da brauchst du genau diese Aktion und die müssen dann drin sein. Und eine echte Spitzenmannschaft macht die, warum auch immer. Aber das ist dann eben doch der Unterschied. Jetzt sage ich nicht, dass wir keine Spitzenmannschaft sind, weil das Tor von Gieser, kommen wir später zu, auch genau so ein Tor ist, das nur eine Spitzenmannschaft noch macht mit dem Willen. Es ist wirklich, es ist schwierig, aber Leopold dürfte auch mal einen machen, ganz ehrlich. Also, wäre okay für mich.
Ja, gut, also die Partie ist dann eigentlich wieder so mehr oder weniger ausgeglichen. Elversberg war auch, glaube ich, dann wieder präsenter, fand ich zumindest. Luca, jetzt musst du mir mal helfen, weil wir hatten Spielerwechsel in der 60. So, wir haben Yannick Rochelt für Hussein Şakrun gebracht. Das war erstmal soweit klar. 1:1 Wechsel, dann kam Kokolo für Matsuda und da wurde ja schon ein bisschen was umgestellt auf dem Feld. Denn Kokolo hat ja nicht die Matsuda-Position eingenommen. Wie stellte sich das dar? Ich glaube, Udenne ist auf die rechte Seite dann gewechselt, quasi auf die Matsuda-Position, damit Kokolo die linke Seite, den linken Außenverteidiger spielen kann. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Habe ich das richtig gesehen?
So habe ich es zumindest auch gesehen. Also würde ich sagen, passt soweit.
Du warst ja auch.
Ja, du warst ja auch. Ja. Würdet aber ihr
der Wechsel war
sagen,
ja deswegen erstaunlich.
Sorry. Ja, ne, mach erst
nee, mal, ich ja. Würde sagen, der Wechsel war ich deswegen erstaunlich. Bis zu dem Wechsel habe ich gedacht, dass Bundu der mit Abstand schlechteste Spieler heute auf dem Platz sein wird. Aber war er dann ja gar nicht. Rochelt hat es dann ja doch noch geschafft.
Ah, da sind wir wieder. Ja, ihr merkt schon, André mag Rochelt nicht besonders.
Nee, das hat mit Mögen überhaupt nichts zu tun. Ich finde den eigentlich ganz niedlich, aber ich glaube, der müsste besser A-Jugend spielen. Da würde optisch das alles, da würde es passen. Das ist ein A-Jugendspieler von der Art und Weise, wie er sich auf dem Platz bewegt, wie der in Zweikämpfe geht. Wenn man, ich habe auf den Kieker, tut mir auch echt leid, aber ich mag auch den Jungen. Das ist nicht, ich habe persönlich was gegen Tomiak von der Art und Weise, wie Tomiak ist, ja. Aber bei Rochelt habe ich persönlich gar nichts. Finde ich ganz netter junger Mann. Aber es reicht nicht. Es reicht von hinten nicht. Er kommt auf den Platz, ist frisch gegen eine Elversberger Mannschaft, die in 6 Tagen 3 Spiele hatte. Ihr kennt die Geschichte. Und er macht überhaupt keinen einzigen Impact auf das Spiel. Im Gegenteil, in den ersten Ballaktionen geht er nicht zum Ball, wird dann abgelaufen, der Gegenspieler kommt dazwischen. Dann ist er ja später ins zentrale Mittelfeld reingerückt, weil Kokolo ja wirklich links außen dann gespielt hat. Fürchterlich. Also sorry, also ich weiß wirklich nicht, was mit dem armen Jungen ist, aber so ist der absolut unbrauchbar. Und ich glaube auch, der wird nicht mehr viele Minuten bekommen.
Ja, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, die Folgezeit war dann eben auch durchaus geprägt, auch dann von weiteren Wechseln, möchte ich mal sagen. Wir haben dann noch gesehen, Bundo, Luca, du bist ja so ein Fan von Mustafa Bundo. Das
Nein,
kann ich auch
ich nicht sagen. Ich würde sagen, immens.
Du bist ein immenser Fan von Mustafa Bundu. Ja, der heute ja auch mit neuer Frisur an den Start kam. Sah ganz interessant aus. Aber das ist ja nicht das, was er muss ja nicht schön aussehen, er muss ja gut Fußball spielen. Wurde dann ausgewechselt gegen Yokota in der 72. Ich fand ihn nicht schwach. Wirklich schwach. Ich fand ihn unauffällig, sagen wir es so. Yokota hat da mehr Wirbel gemacht auf der rechten Seite, dann würde ich sagen, oder?
Also ehrlicherweise, ich habe ja schon gesagt, ich bin großer Mustafa Bundu-Fan und ich verteidige den ja auch teilweise bis an die Grenze des Irrationalen. Ich muss aber auch sagen, auch nach dem, was Freddy am Mittwoch gesagt hatte und so wie sich das Spiel dargestellt hat, es ist nicht das Spiel von Mustafa Bundu, enge Räume zu bespielen. Und Elversberg hat die Räume eng gemacht. Und wenn er dann, und ich finde, das ist halt immer so ein bisschen die Problematik bei solchen Spielern, das ist halt, ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür genau nehmen soll, aber es ist so ein bisschen Marvin Ducksch-like in so ein bisschen weniger. Das ist schon so eine kleine Diva. Diva ist, glaube ich, eigentlich ein gutes Wort. Und wenn es dann halt mal in der ersten Aktion nicht ganz so läuft, dann verliert da auch vielleicht mal schnell die Lust und dann sieht das halt auch ganz schnell irgendwie blöd aus. Und es hat nicht viel geklappt heute, das muss man ehrlicherweise so sagen.
Aber der große Unterschied, ganz kurz, hast du gesehen.
Den Haarschnitt ist natürlich klug, dann kann er mit der Locke nicht im Abseits stehen.
So natürlich. Nämlich.
Das ist clever, aber tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte, und ich meine es nicht Kickbase, sondern ganz allgemein, Petkov zu jeder Zeit vor Bundu. Und das muss man halt sagen, der Petkov hat auf der rechten Seite von Elversberg halt einen Unterschied gemacht und Bundu nicht. Nochmal, jeder darf einen schlechten Tag haben, ich breche keinen Stab über Bundu, aber Bundu war, bis Rochelt kam, tatsächlich der Schwächste von Hannover 96 aus meiner Sicht auf dem Platz, weil nämlich Aalgeier und Navrocki sich später reingekämpft haben. Die waren in den ersten 20, 25 Minuten tatsächlich wackelig, aber ich fand, die haben sich dann später reingekämpft und waren solide. Wenn du sagst, bis zu dem Wechsel, wen fandest du schwächer bei Hannover?
Ich fand Basti Aalgeier unterirdisch, es tut mir leid. Also der hat, ich habe es nachgeschaut, der hat in der gesamten ersten Halbzeit keinen Zweikampf geführt und der hat nur, und das hatten wir ja auch beim 1-0 rückt er nicht raus, deckt einen toten Raum und auch danach, immer wenn er in der Defensive gefordert war, hat er das gemacht, was mich die letzten Jahre so genervt hat und was die Saison zumindest mal besser geworden ist. Der packt die Hände hinter den Körper und begleitet und lässt den Spieler auf sich zudribbeln und irgendwann versucht er, das Bein auszufahren. Der ist nicht mal aktiv nach vorne in den Zweikampf aggressiv, das ganze Spiel über nicht. Und der hat mich ehrlicherweise ziemlich aufgeregt. Ich möchte auch ungern auf ihm rumhacken, weil er ist nicht dafür verantwortlich, dass wir jetzt nur einen Punkt geholt haben oder whatever.
Ja, das ist immer das Problem, genau.
Das ist ein Gesamtding, aber es ist mir, und das ist dann auch immer das Problem, wenn es dir einmal auffällt, fällt es dir immer auf. Und es ist mir das ganze Spiel über aufgefallen, dass er nicht wirklich in die Aktion rein ist und das hat mich ehrlicherweise genervt. Und
ja, Aalgeier war tatsächlich dann hat sich reingearbeitet, da muss ich André auch zustimmen. Also er war dann nicht mehr ganz so schwach wie am Anfang. Auch Nawotzki durfte sich reinarbeiten, musste dann aber in der 72. dann auch noch für Taibi weichen. Ich fand, Aalgeier war hat sich mehr in der Offensive, hat er mehr geglänzt, zumindest punktuell, als in der Defensive. Da muss man schon hoffen, dass wir da bei den Innenverteidigern, dass unser Lazarett sich da wieder lichtet. Hoffen wir mal, dass das, also ich weiß nicht, bei Blank hat es ja für heute auf jeden Fall nicht gereicht. Bei Okon reicht es auch noch nicht. Ich hoffe, dass da vielleicht, wenn es am nächsten Wochenende dann zu Hause gegen Darmstadt geht, vielleicht wenigstens einer von den beiden zumindest wieder auf der Bank sitzen kann. Gut, dann haben wir Tomiak auf jeden Fall wieder, auch wenn man auf dem immer irgendwie rumhackt. Aber den hätte ich vielleicht dann heute doch ganz gerne auch noch auf dem Platz gesehen.
Ja, okay, war ja nicht auf dem Platz, um der Schlüsselspieler für Hannover 96 im Spiel in Elversberg zu sein. Das war ein Notnagel, das wusste auch jeder. Und dafür finde ich, er hat keinen wirklichen richtigen Bock geschossen. Er ist nicht daran schuld, dass wir irgendwelche Gegentore massiv kassiert haben. Also es war solide, es war nichts Tolles, gebe ich zu. Aber ich erwarte vom Bundu, der als Star-Startspieler in Anführungszeichen dann eher genannt werden kann, erwarte ich halt einen größeren Impact. Luca hat trotzdem völlig recht, das ist kein Spiel für Bundu. Nur trotzdem in solchen Spielen, gerade in solchen Spielen, wäre es halt schön, wenn dann doch der Impact kommt. Denn wie wichtig der ist, hat er das 1-0 gegen Braunschweig gezeigt. Und wenn ihn Bundu nicht bringen kann, den Impact, dann muss er halt Chakrun auf der anderen Seite bringen. Und wenn der den auch nicht bringt, dann müssen sie halt Roche oder Jokota tun. Und wenn die das auch nicht bringen, dann wird es halt am Ende auch eng. Gut.
Ja,
aber das ist ja, was ich am Anfang
meinte. Ist Pichler.
Viel Gutes, aber auch viel, wo man sagt, ey, da hätten wir eigentlich ein bisschen besser machen können. Deswegen.
Ja, gut.
Aber jetzt kommen wir nochmal zur schönsten Szene.
Ja, also 96 gewinnt wieder mehr Kontrolle über das Spiel.
Ich hatte mich gerade beruhigt.
Ja, und jetzt, ja, Lukas, tut mir wahnsinnig leid, aber wir müssen tatsächlich zu diesem diskutablen, also oder wir werden drüber diskutieren, Foul-Elfmeter.
Eine saudumme Aktion von Roche, willst du jetzt sprechen?
Da würde ich mal anfangen. Also, wir schreiben die 78. Minute und es gibt Elfmeter für Elversberg. Ihr habt es alle gesehen, wir brauchen es nicht nochmal beschreiben. Rochelt, ja, gut, er setzt irgendwie den Arm ein bisschen ein, so wie das eigentlich jeder der anderen 21 Spieler auf dem Platz auch gerne mal macht. Gegen Schmal von Elversberg, der läuft noch weiter und fällt dann, wie vom Blitz getroffen, dann doch noch zu Boden. So. Schiedsrichter pfeift relativ schnell und ist sich da sicher. VAR prüft. Wir wissen nicht genau, was geprüft wurde. Es hieß, es wurde doch eher auf Abseits geprüft.
Abseits.
Ja.
Abseits, genau. Im Vorhinein. Also,
ja, okay, gut.
Wäre auch die einzige Chance gewesen.
Ja, naja, wie gesagt, also Schiedsrichter pfeift. Ich bin der Überzeugung, dass man den nicht pfeifen darf und dass der VAR ihn hätte wieder zurücknehmen müssen. Wobei ich das jetzt ein bisschen einschränken möchte. Ich habe in einer späteren Zeitlupe nochmal gesehen, dass Rochelt den Schmal wohl auch noch mit dem Fuß irgendwie hinten so ein bisschen an der Hacke trifft. Also jetzt sah es für mich aber trotzdem nicht so aus, als wenn die Berührungen, wenn es denn mehr waren als eine von Rochelt, ursächlich waren dafür, dass der hinfällt. Also für mich war es kein Foul. Er fällt aber dann hin,
aber
die Situation, nee, doch, das spielt eine ganz große Rolle. André,
das ist die essentielle Rolle.
Du musst entscheiden, ob die Berührungen ursächlich für das Foul sind. Wenn der weiterläuft.
Aber das ist ja entschieden worden.
Wenn der. So. Nee. Moment, stopp. Das hat der.
Ihr macht es euch viel zu einfach, weil ihr jetzt eine Ausrede sucht. Der Fehler ist.
Nein, wir suchen keine Ausrede. Doch. Ich sage, das war kein Elfmeter. Das ist keine Ausrede. Das ist meine Meinung.
Und du siehst ja, dass es einer war.
Ich sage, und das möchte ich dir gerne erklären, und das möchte ich auch gerne zu Ende erklären, weil ich sage, die Berührung oder Berührungen von Rochelt haben offensichtlich, und das kann man, Schiedsrichter, unser Schiedsrichter-Experte, den war der Fabian, der hat geschrieben Fallmuster. Der fällt erst später, der fällt nicht durch diese Berührung. Und insofern ist das kein Foul, dann kann ich auch keinen Elfmeter pfeifen.
Das ist nicht korrekt. Nein, das ist nicht korrekt. Ich erkläre dir auch, warum das nicht korrekt ist.
Ja, bitte.
Also erstmal 10 Sekunden vor diesem scheiß Elfmeter habe ich mir gedacht, sau gut, Elversberg hat schwache Beine, wenn wir jetzt noch ein bisschen Druck machen, auf geht's, da holen wir hier was. So, dann kommt diese Situation. Ich habe Rochelt vorher, 2-3 Minuten vorher im zentralen Mittelfeld rumstümpern sehen und dachte mir, warum spielt der denn auf einmal jetzt zentral offensives Mittelfeld? Der war so eine Art Zehnerposition.
Das war jetzt aber auch nicht ursächlich für das...
Nee, doch, ist ursächlich. Und jetzt passiert Folgendes. Der Gegenspieler dringt in den Strafraum ein und Rochelt ist deutlich hinter ihm. Es gibt für Rochelt keinerlei Chance, an diesen Ball zu kommen. Keinerlei Chance. Er kann nicht verteidigen an der Stelle. Er ist zu langsam, er ist hinten dran. Er muss wegbleiben. Was tut er aber? Er geht an den Gegenspieler und drückt. So, und die einzige Diskussion, die wir jetzt hier führen können, ist, und das hast du ja richtig gesagt, ist dieses Drücken ursächlich als Foulspiel zu werten. Es ist völlig egal, wann der Spieler fällt, weil vielleicht hat der Schiedsrichter gedacht, vielleicht schießt er noch, lässt Vorteil laufen, was auch immer. Wenn der Schiedsrichter dieses Drücken von Rochelt als Foulspiel identifiziert hat, muss er pfeifen. Und wenn er pfeift, darf kein VAR das überstimmen. Warum? Weil der Schiedsrichter ja auf dem Feld per Funk sagt, ich habe das als ursächlich anerkannt. Die einzige Chance wäre gewesen, und so hätte es sein müssen, dass er nicht pfeift. Er hätte nicht pfeifen dürfen. Und dann hätte kein Videoschiedsrichter der Welt gesagt, Moment, einig, ja. Klare Fehlentscheidung, hier ist Elfmeter. Der Fehler ist, dass Rochelt dem Schiedsrichter die Chance gibt zu pfeifen. Bleibt Rochelt weg, ist gar nichts. Und überhaupt darf der Schiedsrichter das nicht pfeifen. Das sind zwei immense Fehler. Einer von Rochelt, einer vom Schiedsrichter. Und Rochelt hat uns heute, dachte ich, zu dem Zeitpunkt das Spiel gekostet.
Gut, aber wenn du sagst, der Schiedsrichter darf es nicht pfeifen, dann bist du aber auch der Meinung, dass es kein strafwürdiges Foul war.
Ich hätte es nicht gepfiffen und ich finde, er darf es nicht pfeifen, weil wenn es ein ganz klares Foul gewesen wäre, hätte ja der VAR sich dann eingeschaltet, hätte gesagt, lieber Schiedsrichter, guck es dir nochmal am Bildschirm an, der Rochelt hat dir wirklich fies in die Hacken getreten. So als Beispiel. Das war ja nicht. Aber er darf niemals im 16er hinter dem Spieler herlaufen und ihm ab, also es gibt eine Druckbewegung, das sehen wir ja alle, und ihn in den Rücken drücken. Es ist nur dumm. Es gibt keinen Grund, das zu tun.
Ja, aber Entschuldigung, wenn wir sagen, das ist ein Elfmeter, dann sehen wir an jedem Wochenende 20, 30 Elfmeter in der gesamten Liga. Das ist ein stinknormaler Zweikampf. Und normalerweise sagt man ja, oder habe ich zumindest das Gefühl, ich weiß nicht, ob es oberste Direktive ist, im Strafraum werden Fouls nochmal ein bisschen anders, sage ich mal, beurteilt vom Schiedsrichter. Da muss schon mehr passieren als irgendwie ein Foul im Mittelfeld ist teilweise kein Elfmeter, sage ich mal. Also etwas, was du im Mittelfeld pfeifst, pfeifst du nicht im Strafraum, weil es dafür keinen Elfmeter geben darf. Keine 0,75 XG oder 0,8 XG Torchance, die daraus entstehen kann. Und dass Timo Gerach, dieser nette Mensch, sich dachte, so, und jetzt haben sie mich von der Tribüne Schieber genannt, jetzt pfeife ich mal eine Runde für die, ist wirklich der letzte Witz auf Erden. Wenn er diesen Elfmeter pfeift, dann muss der VAR ihm ganz klar sagen, du Timo, der schiebt ihn hinten nur ein bisschen, guck's dir vielleicht noch mal an. Wenn er dann bei seiner Meinung bleibt, dann habe ich zwar noch eine größere Platte auf ihn.
Nein, er kann es sich nicht angucken.
Dann, natürlich kann er es sich angucken.
Nein,
natürlich,
weil er gesagt hat, er hat auf dem Feld gesagt, dass diese Berührung ursächlich ist. Er kann auf den Bildern zu keiner anderen Einschätzung mehr kommen. Er darf nicht auf dem Feld
aber, das ist jetzt, nicht das ist jetzt aber hypothetisch. Also ich meine, natürlich kann er sich das angucken. Also das ist ja, wenn der VAR eingreift, dann
aber oder was soll er dann sehen? Das Rochelt eine Berührung im Rücken.
Das, genau das, was du gesagt hast, dass er sagen kann, okay, das reicht mir doch nicht für diesen Pfiff.
Kann er ja nicht, weil er ja auf dem Feld gesagt hat, genau das bisschen reicht ihm. Das ist doch die Absurdität. Deswegen darf er nicht pfeifen. Das ist exakt das Gleiche.
Dann brauchen wir VAR auch nicht mehr. Also dann
können wir auch
ohne Kontakt nicht mehr. Das
in Zukunft Fußball spielen. Wenn dieser Schwalbenkönig dafür einen Elfmeter bekommt, also wirklich, der macht noch zwei Schritte, der kann sich noch überlegen, falle ich jetzt um oder nicht. Und André, du hast
vorhin von
A-Jugendspieler genannt. Wenn das ein A-Jugendspieler ist,
hätten wir doch gesagt, das wäre clever. Er hat keine
Chance. Machen wir mal
eine Berührung, er lässt sich fallen. Ist doch clever.
Ja, er lässt sich ja eben nicht fallen. Er macht noch zwei Schritte.
Der Schiri darf es nicht pfeifen.
Ja, es ist, also er ist auch erst dann gefallen, als er gesehen hat, dass der Ball ins ausgeht. Also wie gesagt, wir machen mal einen Haken dran, wir sind uns unterm Strich einig, der Schiedsrichter darf das eigentlich nicht pfeifen oder sollte es nicht pfeifen, wie auch immer, weil es nicht reicht für einen Elfmeter. Gut. Was daraus entstanden ist, ist eben nun mal der Elfmeter, haben wir ja erörtert, da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber gut, so ist es eben. Worüber ich mich dann aber auch gleich wieder aufregen musste, nach kurzer Freude darüber, dass Noll den Elfmeter tatsächlich hält, ist, dass die 96er natürlich anscheinend überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Noll den Ball hält. Und Jokota, der ja nun eigentlich eher zu den schnelleren Spielern gehört, es aber nicht schafft, den Nachschuss von Conte zu verhindern, der nämlich schneller schaltet und den dann zum 2:1 für Elversberg verwandelt. Und darüber habe ich mich eigentlich noch am meisten aufgeregt.
André, würdest du mir dazu stimmen? Nee, Conte schaltet nicht schneller. Es gibt eine Einstellung, die das ganz gut zeigt. Mhm. Conte stellt sich in dem Moment, wo der Elfmeter geschossen wird, stellt er sich in der ersten Bewegung mit dem Körper leicht vor Jokota. Geschickt. Der quasi darauf gar nicht reagiert und dadurch ist er vor Jokota in den gesamten Ablauf. Und das darf dir nicht passieren. Am 16er muss die Abwehr ein Bollwerk sein, dass die Stürmer über den Außenweg den längeren Laufweg haben. Und wenn dann beide gleichzeitig starten, kommt der Stürmer normalerweise nicht an den Ball. So, das war einfach nicht clever von Jokota. Und da muss ich auch sagen, ey, das ist unnötig. Der Noll hält das Ding herausragend gut im Übrigen. Zum zweiten Mal übrigens auch. Ist jetzt auch nicht, dass das aus Versehen passiert offensichtlich. So, und dann dieser Nachschuss abzugeben, boah, das war bitter. Und in dem Moment dachte ich, kacke. Rochet und der Schiri haben hier das Spiel weggeworfen.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, also ich möchte jetzt auch nicht Jokota da die alleinige Schuld zuschieben. Also für mich ist das eher ein kollektiveres Schlafen dann auch, ne? Wie du es eben schon richtig beschrieben hast. Die Abwehr muss sich da besser stellen. Aber tatsächlich, 5 Minuten später schaffen wir den Ausgleich und mal wieder auch eine Situation, die wir so auch schon mal gesehen haben. Es gibt einen Freistoß von der linken Seite, den Leopold, ja, Gita auf den Kopf serviert und der nickt ein und steht 2-2. Und ja, könnte man sagen, durchaus verdient. Und ja, es gab dann tatsächlich auch noch in der 90. auch noch einen Schuss aufs Tor von eben schon mehrfach erwähntem Petkov von Elversberg. Und auch da kann sich Noll wieder auszeichnen. Also an ihm hat es heute nicht gelegen. Bei ihm können wir uns heutzutage heute sogar bedanken, glaube ich, dafür, dass wir da einen Punkt aus Elversberg mitnehmen. Ja, die Schlussphase war durchaus auch abwechslungsreich, wobei letztendlich muss man wahrscheinlich am Ende mit dem 2-2 zufrieden sein. Leistungsgerecht, ja, nein. Luca, wie ist da dein Fazit jetzt zum Spiel?
An sich ist es leistungsgerecht. Es ärgert mich halt, also dieser Elfmeter ärgert mich deshalb so massiv, weil ich eben auch den Gedanken hatte, die haben jetzt 2 Spiele über 90 Minuten hinter sich, haben beide verloren, vielleicht kriegst du dir jetzt nochmal hinten reingedrückt, kriegst nochmal irgendwie einen Lucky Punch. Und dieser Elfmeter hat halt diese ganze Chance darauf gekillt. Wenn man da ganz neutral drauf blickt, und ich kann das nicht, auch mit diesem Elfmeter, ich meine, ganz kurz eine Sache noch. Der Schiri kommt aus Landau in der Pfalz, das ist eine Stunde von Elversberg entfernt. Ich dachte, wir wollen keine regionalen Schiedsrichter bei solchen Spielen einsetzen, aber sei es drum. Es ist an sich, wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, ich gucke jetzt tatsächlich nur auf die erste, weil die zweite kannst du nicht bewerten, auch wenn Elversberg vor dem Elfmeter nochmal stärker wurde, eine gerechte Punkteteilung. Hättest du mir jetzt vor einer Woche gesagt, hätte ich gesagt, ist okay. Oder würde ich sagen, sofort. Elversberg zu Hause noch ungeschlagen, jetzt auch weiterhin. Nach der Woche hat man natürlich so ein bisschen auf mehr gehofft. Am Ende wird dieser Elfmeter sehr viel von diesem Spiel überschatten. Ich hoffe, dass Christian Tietz eine denkwürdige PK abliefert und dass Markus Mann ein ordentliches Statement in Richtung DFB abliefern wird. Und ja, ich glaube, mit diesem Punkt kann man leben.
Ja.
Hast ist du übrigens das dritte 2-2 jetzt auswärts, ja, oder? Kann das sein? Nach Dresden, Fürth und Fürth heute.
Und heute, ja, genau, richtig. Ja, ja, das
müsste man das öfter tippen.
Das führt auch dazu, dass tatsächlich Hannover 96 in der Saison weiter auswärts ungeschlagen ist und auch die SV Elversberg, die auch noch kein Heimspiel in der Saison verloren haben, eben ihre Serie auch halten kann. Hast du einen Spieler, den du, also wir küren ja hier mal, wenn es sich ergibt, den Spieler des Spiels von uns, das machen wir, bevor 96 das tut. Hast du da jemanden, der dir einfällt, Luca?
Bevor ich Mustafa Bundu. Nein, Spaß.
Nein.
Ganz auch ehrlich, ganz, sowieso. Nee. Naul. Ich finde, man kann schon sagen, der hat uns einen Punkt festgehalten. Der hat den Elfmeter gehalten. Wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, ist er der umfeierte Held. Ich gebe das Naul Null heute. Das hat er sich verdient.
André, jetzt haben wir es durchdiskutiert. Wie ist dein Fazit? Gewonnener Punkt, verlorener Punkt?
Super ambivalent bin ich bei Luca. Aber ganz klar, wir haben heute 2 der stärksten Mannschaften der zweiten Liga gesehen. Dementsprechend ist die Punkteteilung absolut in Ordnung. Wie es entstanden ist, ist super schwer einzuschätzen, hat Luca auch völlig richtig gesagt. Ich denke, wir hätten gewinnen können, wir hätten aber auch verlieren können. So. Und dementsprechend ist am Ende wahrscheinlich dieser Punkt auch relativ viel wert, auch insbesondere für die Stimmung und den Trend. Für mich Spieler des Spiels, Gieser, der es gezeigt hat, dass er der Abwehrchef sein kann, und auch Noll, gar keine Frage. Und um Luca noch ein bisschen mehr anzufacken, nochmal zu dieser Schiedsrichter-Elfmeter-Geschichte. Was ich da nicht verstehe, ist, warum nicht auch noch eine gelbe Karte kommt. Also wenn du dir so sicher bist, dass das ein klares Foul ist, dann muss es auch gelbe Karte sein. Aber der Schiedsrichter war ein viel lang scheiße. Deswegen, ich finde auch, da muss drüber gesprochen werden. Am Ende des Tages, nach diesem Elfmeter-Tor, dass wir da nochmal zurückkommen, hat Wille gezeigt, hat Kampfgeist gezeigt. Und das werde ich von Hannover 96 sehen. Das werde ich von der Mannschaft, die ich supporte, sehen. Das haben sie gezeigt. Da kann ich jetzt also keinen großen Vorwurf machen. Und dann hoffen wir, dass wir zu Hause endlich mal wieder einen Dreier nachlegen.
Ja. Um persönlich aus der Nummer rauszukommen, da stimme ich dir absolut zu, dass die... Ich habe nach dem Elfmeter quasi nicht mehr aufs Spiel geguckt. Ich habe nur noch wütend in mein Handy gehackt. Nach diesem Skandal, ich meine, wie Christian Thielz an der Seitenlinie rumgehüpft, das hat mich mehr als abgeholt, weil ich genauso sauer war. Noch einen Punkt holen ist aller ehrenwert und spricht für die Mentalität.
Absolut, absolut. Ja, apropos Support, ich möchte an dieser Stelle gerne auch nochmal erwähnen, dass der Auswärtssupport unserer Fans auch mal wieder ganz hervorragend war. Man hat im Fernsehen eigentlich den 12. Mann der Roten mehr gehört. Das war wieder aller Ehren wert. Dafür dann auch nochmal von dieser Stelle aus vielen Dank. Ja, mein Spieler des Spiels ist tatsächlich Aseko. Den fand ich heute auch wieder durchaus herausragend im Sinne von, er war deutlich besser als manch anderer. Also was der da im Mittelfeld abreißt und wie schwer der auch vom Ball zu trennen ist, finde ich persönlich sehr beeindruckend mit seinen 19 Jahren. Da Hut ab. Ja, nächstes Wochenende geht es zu Hause gegen Darmstadt, endlich wieder ein Heimspiel. Wir sind immer noch innerhalb der Wochen der Wahrheit, also auch da ist es gut, wenn wir vielleicht mal wieder zu Hause gewinnen. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen, ihr werdet auch eine Sendung wieder unter der Woche hören und bis dahin wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Es ist ja vielleicht nicht ganz so versaut, immerhin einen Punkt mitgenommen. Da kann man doch nochmal jetzt ein bisschen Halloween feiern und das Wochenende nochmal genießen. Wir hören uns auf jeden Fall nach dem nächsten Spiel wieder mit einem Quick and Dirty. Bis dahin, niemals allein, 96 Allee. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.